Ja, hallo, guten Abend auch von meiner Seite. Ich bin schon wieder da. Es war eigentlich nicht so schnell geplant. Ich sehe auch nicht aus wie Joachim Stroppelt, der eigentlich heute Abend hier wäre, aber er ist leider krank. Und Andreas hat mich angerufen und gefragt, ob ich da sein kann. Und hier bin ich. Und ich freue mich auch ein bisschen, denn ich bin im Moment so ein bisschen im Verband unterwegs mit einem Anliegen, also einem von meinen Anliegen, nämlich in den Gemeinden ein Thema vorzustellen, was uns alle angeht, im ganzen Gemeinschaftsverband. Und mit diesem Thema bin ich heute Abend hier und ich steige ein mit einer kleinen Geschichte, einer Janosch-Geschichte. Frau Riesterer hatte schon etwas verraten, mit dem schönen Titel Hasenmotor, Antrieb vorn. Einmal, da hatte Schnuddel ein Tandem. Ein Tandem ist, wenn einer vorne sitzt und einer hinten sitzt und beide müssen treten. Das Gute bei einem Tandem ist, dass man seinen Freund mitnehmen kann. Das Schlechte bei einem Tandem ist, dass es ein Freund sein muss, der lange Beine hat, die bis zu den Pedalen reichen, und starke Beinmuskeln muss der haben und Lust zum Tandemfahren natürlich auch. Schnuddel hatte mehrere Freunde. Sein bester Freund war Kanari. Der fiel aus, weil ein Kanari ein Flieger ist und kein Fahrer. Weil er Kraft in den Flügeln hat und nicht in den Beinen. Weil er bestimmt keine Lust zum Tandemfahren hat, denn Fliegen geht viel schneller. Kanari hat Schnuddel aber schon in anderen Abenteuern ausgeholfen. Aber das ist eine andere Geschichte. Schnuddels beste Freundin war Schnuddelsuse. Schnuddelpferdchen, Schnuddelsuse, die kommt gleich. Schnuddelpferdchen fiel leider aus, weil sie keine Lust hatte, denn ein Pferd ist ein Galoppierer und kein Radfahrer. Dann hatte Schnuddel noch seine Schwester, die Schnuddelsuse, fiel aus, denn mit seiner Schwester fährt man kein Tandem. Schwestern sind zu frech. Schwestern sind eigensinnig. Also nützte Schnuddel sein Tandem nichts. Schade. Aber Schnuddel war nicht dumm. Unten an der Weide wohnte der Hase Rudi. Ein ziemlich dummer Kerl. Einer, der noch nichts wusste. Dumm wie ein Hase sozusagen. Aber er hatte Muskeln in den Beinen. Muskeln wie Eisen. Rudi war eigensinnig. Rudi machte alles umgekehrt, wie er es machen sollte, umgekehrt, wie man es von ihm verlangte, aus Trotz. Und das musste man wissen. Schnuddel schob sein Tandem also zu den Weiden. »Was hast du denn da?« fragte Rudi. »Geht dich nichts an«, sagte Schnuddel. »Sag doch mal.« »Nein.« »Ist das ein Fahrrad?« fragte Rudi. »Besser.« »Was denn? Sag doch mal.« »Zwei Fahrräder«, sagte Schnuddel. »Und mit Motor?« »Sozusagen bald«, sagte Schnuddel, denn das war ja noch ein Geheimnis. »Lass mich mal fahren«, sagte Rudi. »Nein«, sagte Schnuddel. »Warum nicht?« »Weil es ein Fahrrad für zwei ist. Vorne der Schlaue, hinten der Dumme.« »Dann muss ich vorne sitzen«, sagte Rudi, »und du hinten.« »Umgekehrt«, sagte Schnuddel, »ich vorne, du hinten.« Und so ging das eine ganze Weile hin und her und am Ende saß Rudi natürlich vorne. Logisch, klar. Und Schnuddel hinten. Das Gute bei einem Tandem ist, dass der Vordere nicht sehen kann, was der Hintere tut. Also kann der Hintere machen, was er will, beispielsweise nicht treten und sich gemütlich hinsetzen und die Welt betrachten. Und genau das tat Schnuddel auch. Und vorne trat Rudi wie ein Rennfahrer in die Pedale. »Du bist doch nicht zu schwach«, fragte Schnuddel, »sonst müsstest du sofort nach hinten.« »Aber nein, keine Spur«, rief der Hase Rudi und fuhr Schnuddel fabelhaft schnell durch das ganze Land. »Morgen sitze ich vorne«, sagte Schnuddel am Abend, als sie zurückkamen. »Vielleicht bin ich doch stärker.« »Aber nein«, sagte Rudi, »aber nein, Ist doch logisch ganz klar, dass ich der Stärkere bin. Und so kutschierte der Hase Rudi Schnuddel jeden Tag durch die Gegend. Eine schöne Zeit war das. Eine sehr schöne Zeit für Schnuddel. Und er hat viel gesehen. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diese Gemeinschaft im Gottesdienst heute Abend hier in Grünstadt. Danke für alle, die auch online zugeschaltet sind und dass wir in dieser Gemeinschaft unter dein Wort kommen können. Auch mit einem sehr interessanten Einstieg heute Abend, aber wir haben ein Thema hier und dieses Thema soll ja, uns betreffen, soll bei uns ankommen. Deswegen bitte ich dich, dass du unsere Ohren und unsere Herzen weit machst und offen zu hören, was du jedem Einzelnen heute Abend sagen möchtest. Danke, dass du hier bist. Amen. Ja, vielleicht fragt ihr euch, was soll das jetzt mit der Geschichte? Was will ich jetzt davon, was habe ich euch mitgebracht daraus? Was kann man daraus ziehen oder was hat das denn mit der Gemeinde zu tun? Ja, vielleicht ist ja die Gemeinde heute Abend mal wie dieses Tandem, wie dieses Tandemfahren. Und ich glaube, man kann aus der Geschichte doch einiges mitnehmen. Man kann verschiedene Dinge lernen, ist vielleicht nicht alles hilfreich, aber sicher lehrhaft, eben auch von der Einfaltheit dieses, wie es hier in der Geschichte steht, dummen Hasen Rudi bis hin zu der Klugheit von Schnuddel. Und ich denke, wir sollten anfangen, in unseren Gemeinden ganz neu vom Ziel her zu denken, zu überlegen, auch zu handeln, um Gemeinde Christi bauen zu können. In dem Fall jetzt hier, um dieses Gemeindetandem gemeinsam zu fahren, denn das ist ja das, was wir möchten. Wir wollen Gemeinde Christi bauen, wir wollen, dass dieses Gemeindetandem gefahren wird. Und darin sieht vielleicht der eine von euch die ganze Gemeinde, der andere sieht vielleicht ein besonderes Angebot davon. Aber die Frage ist doch, wie kann denn dieses Fahren tatsächlich gelingen? Wie kann das aussehen? Wo oder an welcher Stelle ist jeder Einzelne da auch gefordert? Und da habe ich euch einige Punkte mitgebracht, die das etwas verdeutlichen sollen. Und der erste Punkt heute Abend lautet, was uns eint, betrachten. Ich glaube, es hilft, wenn wir Gemeinde in Blick nehmen, dass wir dann weniger auf die Dinge schauen, die uns auseinanderbringen. Das können Meinungsverschiedenheiten sein, die persönlichen Ziele des Einzelnen, die ganze Organisation, ich weiß, die ja auch hinter so einer Gemeinde steckt, vielleicht tatsächlich auch theologische Streitfragen, ganz unterschiedliche Vorstellungen, wie sollen wir gerade weitermachen, wenn irgendwo eine Frage im Raum steht. Und da gibt es viele Punkte, die dann auch da noch angesprochen oder gesagt werden könnten. Aber was eint uns als Gemeinde? Was bringt uns zusammen? Heute Abend hier, aber auch die Leute, die zu Hause zugeschaltet sind, warum tut ihr das? Warum trefft ihr euch unter der Woche in den Kleingruppen wie Bibelstunden oder Hauskreisen? Und es ist doch Jesus Christus, der für uns der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Er ist die Mitte, er ist das, was uns ausmacht. Der eine, der unverbrüchlich steht, auch wenn alles andere zu wanken scheint. Der den Ewigkeitswert in unser Leben hineingelegt hat und um den sich hier alles dreht. Und in Epheser 2, da lesen wir, was Gott für uns Menschen getan hat. Die Worte, die Paulus da schreibt an die Gemeinde in Ephesus und auch an einige andere umliegende Gemeinden in dieser Gegend, die sprechen uns heute noch genauso an wie die gläubig gewordenen Menschen damals, die sich ja nicht zum auserwählten Volk des Volkes Israels zählen konnten. Und dennoch kam ihnen die Erlösungstat von Jesus Christus, Gottes ganze Gnade und seine Liebe und sein Erbarmen nahe. Und Paulus schreibt an dieser Stelle in Kapitel 2, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und Paulus schreibt hier ausführlich, dass auch Nicht-Juden in Gottes Heilsplan mit eingebunden sind. Und Paulus macht wiederholt deutlich, dass es eine Gottestat ist, nicht das, was Menschen tun oder tun könnten, die uns zu einer Erlösung führen. Durch Jesus selber haben wir die Erlaubnis, in Gottes Nähe zu sein. Jesus schafft also etwas Neues, eine geistliche Einheit unter uns allen, unter allen Menschen. Und in Vers 16 steht, dass Jesus die Menschen mit Gott versöhnt hat. Jesus machte uns den Zugang zum Vater frei und nun können wir am Tempel oder am Haus Gottes bauen. Und ich weiß, es ist so manchmal auch ein bisschen ein schwieriges Bild, weil wir bauen am Reich Gottes irgendwo auch auf einer geistlichen Ebene. Das wird ja auch schon über die Jahrhunderte so getan. Wir bauen heute noch und gleichzeitig ist das Haus oder die Gemeinde ja auch eben ein Haus hier, wie das Haus, das Gebäude, in dem wir drinnen sitzen. Es ist ein Ort, wo wir sagen, hier wollen wir, dass Jesus gegenwärtig ist, dass Gott da ist, dass sein Geist hier wohnt. Das, was uns eint, ist also der Vater, der uns liebt, der Sohn, der uns die Einheit geschenkt hat und auch eine gelebte Spiritualität hier im Gottesdienst, aber auch in den Hauskreisen und dadurch oder in unserem eigenen Leben auch natürlich durch, wird die Einheit in der Welt sichtbar, wenn wir uns als Christen in dieser Gesellschaft bewegen. Ein zweiter Punkt, der mir da wichtig ist, ist, dass wir die Kräfte, die wir haben, bestmöglichst nutzen, um eben dieses Tandem zu fahren. Und ich habe euch heute Abend, ich will euch damit nicht langweilen, aber das ist eben mein Anliegen, euch da einiges in dem Punkt oder da auch zu zeigen, einige Zahlen mitgebracht, wie unsere Mitgliederstruktur des Verbandes im Moment aufgestellt ist. Das ist eine Folie, auch könnt ihr hier gleich sehen. Es ist vielleicht nicht genau, nicht so gut zu lesen, aber ich werde es euch etwas erläutern. Es ist so, dass wir schon jetzt 39% sind von Mitgliedern des EGV hier in der Pfalz, die zwischen 50 und 69 Jahren alt sind. Also dieser ganz dunkle Bereich und dieser dunkelblaue Bereich. Und wenn wir alle Mitglieder des Verbandes rechnen, die Mitglieder sind ab 60, das sind also alle, die bis zum grauen Bereich gehen, dieses obere ist dann 14 bis 49 Jahre, das sind 59%. Also 59% der Mitglieder des Verbandes sind älter als 60 Jahre. Ich finde, wenn wir das gesellschaftlich in Deutschland betrachten, ist es gar nicht so schlimm, wie es jetzt hier aussieht, aber auch trotzdem sehen wir, dass unsere deutsche Gesellschaft schrumpft. Es gibt dort einige Studien in dem Bereich, dass wir jetzt liegen wir so bei 83 Millionen auf etwa 72 Millionen an Bevölkerungsmenge zurückgehen werden. Und dazu kommt, dass bei 28 Rentnern, die es jetzt gibt, auf 100 Arbeitende oder Arbeitsbeschäftigte heute, es dann 53 Rentner auf 100 Beschäftigte geben wird. Dazu kommt dann auch noch, dass die Anzahl an Kindern und Jugendlichen von 22% auf 14% sinkt. Und wenn sich dann dieser Bevölkerungstrend oder diese Entwicklung fortsetzt, dann ist es also so, dass 2050 45% der deutschen Bevölkerung der Generation 55 plus angehören. Und da liegen wir bereits jetzt im Jahre 2021 drüber als Verband. Ja, dann könnte man jetzt sagen, ach du meine Güte, was ist das für eine schreckliche Zahl? Ja, ich sehe einiges Kopfnicken. Das ist es. So tatsächlich, wir haben diese Hochrechnung also dieses Jahr gemacht und man könnte sagen, das sind ganz schreckliche Zahlen, was sollen wir denn da jetzt tun? Ja, wir können, denke ich, was tun. Ich bin jemand, der eher es positiv sieht im Leben und für mich ist ein Glas nicht halb leer, sondern immer halb voll. Und ich sehe auch, dass das schwierige Zahlen sind, aber dass da auch ein unglaublich großes Potenzial drin steckt. Denn ich sehe da Kräfte, die wir nutzbar machen können für unsere Gemeinde, hier in Grünstadt, für die Stadtmission Grünstadt. Und ich glaube aber, dass wir das nicht nutzen. Schauen wir auf die Leute, die also dieser Generation jetzt schon angehören, dann sollten wir mal selber uns fragen und auch die Menschen fragen, wie sie ihre freie Zeit, die sie bekommen, wenn sie in diese dritte Lebensphase hineingehen. Ich weiß, für manche ist das so ein Wort, das mögen sie nicht und so 55, bin noch lange nicht Rentner und so, aber irgendwann kommt man also dann eben aus der Arbeit in den Ruhestand hinein und wie nutzen sie diese Zeit? Wo ist an dem Übergang zum Ruhestand eine Reflexion und auch eine Voraussicht darauf gemacht, was jetzt in so einem dritten Lebensabschnitt noch Gutes von Gott für diese Menschen geschaffen werden kann. Wo wir, ich selber natürlich nicht, aber die, die dann in dieser Altersgruppe sind, noch für Gott etwas tun können, weil er uns doch begabt und ja, ganz besonders jeden Einzelnen ausgestattet hat mit Begabungen und Fähigkeiten. Und wer älter als 55 ist, ist dann noch lange nicht tot. Das war vielleicht vor 80 oder 100 Jahren so, aber wir sind da heute an einer anderen Stelle. Ich will euch wirklich damit nicht lange, ich finde das super spannend. Die Menschheit altert pro Jahr 3 Monate länger. Also jeder, der nächstes Jahr noch lebt, hat im Endeffekt durchschnittlich 3 Monate mehr Lebenszeit. Schauen wir nochmal in die Bibel. Wie alt war Mose, als Gott ihm in diesen neuen Auftrag berufen hat? Wir können diese Zahlen nicht ganz festmachen, aber durch das, was wir wissen, können wir sagen, er war über 70. Und Josua, sein Nachfolger, als Mose ihm den Auftrag übergeben hat, das Volk Israel ins verheißene Land zu führen, der war schon etwa 90 Jahre alt. Denn er war ja als junger Mann schon beim Auszug aus Ägypten mit dabei und ist 40 Jahre mit dem Volk Israel durch die Wüste gereist. Paulus war etwa 60 Jahre alt, auch hier können wir das Alter nicht ganz genau sagen, in so dieser hohen Schreibphase seines Lebens. Sie alle waren alt und doch mit all ihren Kräften noch voll für Gott, voll für das Evangelium unterwegs. Wir wollen uns auch gleich mit Paulus nochmal weiter beschäftigen, da er ja die ersten Gemeinden auch sehr stark mitgeprägt hat, gegründet und begleitet hat. Ein dritter Punkt, der mir da aber auch wichtig wurde, ist, dass wir das Erbe würdigen. Ich weiß nicht, wer von euch, doch sitzen hier tatsächlich Leute, die das wissen. Ich besitze ein Motorrad. Und hier in Grünstadt wäre es tatsächlich möglich gewesen, sie auch hier vorne hinzustellen. Aber sie fährt leider im Moment nicht. Ich werde das auch gleich jetzt nochmal erläutern. Sie war in der Werkstatt mittlerweile schon 2-mal, Jochen. Ja, jetzt kam sie zurück, sie fährt immer noch nicht. Ich habe mich schon beschwert. Ich habe ein Foto von ihr mitgebracht. Es ist eine Yamaha. Und ich habe sie damals, jetzt vor einem guten Jahr, auch als Standmaschine übernommen. Das bedeutet, sie hat viele Jahre gestanden. Da musste man also viel dran machen, dass sie überhaupt wieder fährt. Ich will damit sagen, es ist eine alte Lady. Und ich muss sagen, sie hat sehr viel Charme. Sie hat ihren eigenen Charakter, sie hat auch ihre Eigenarten. Ja? Wie zum Beispiel der Reservetank. Er ist mittlerweile ersetzt, aber er hatte ein Loch. Und ich konnte anfangs mit diesem Motorrad nur etwa 70 Kilometer fahren, da musste ich schon wieder tanken, sonst bin ich, ja, einmal ist mir das passiert, auch schon liegen geblieben. Ja, sie hat nicht mehr so die Reichweite wie in ihren jungen Jahren und jetzt ist der Reservetank eingebaut, aber die Batterie ist leer. Also ich komme jetzt auch leider nicht von der Stelle. Und so gibt es einige Dinge an dieser Maschine. Ja, da muss ich schon drauf Rücksicht nehmen, weil sonst fährt sie einfach nicht. Aber wenn ich darauf Rücksicht nehme und wenn ich darum weiß und ich auch weiß, wie ich damit umgehen kann, dann kann ich dieses Motorrad fahren. Also zumindest, wenn die Batterie dann mal ausgetauscht ist. Ja. Wenn ich kein Motorrad habe, dann komme ich nicht vom Fleck. Und ohne mich kann die Maschine auch nicht fahren. Wir müssen uns also aufeinander einlassen. Ich muss die Schwächen und die Alterserscheinung meines Motorrades kennen, berücksichtigen und dann kann ich eigentlich ganz fröhlich fahren. Jetzt ist nur das Wetter schon ein bisschen schlecht. Und ebenso ist es auch mit der Gemeinde. Wir müssen sozusagen immer schauen, dass wir gut aufeinander achten und miteinander auskommen. Wir müssen die Schwächen und die Stärken der Menschen, die mit uns an der Gemeinde bauen, kennen, berücksichtigen und dann können wir, das glaube ich fest, fröhlich gemeinsam Leib Christi sein. Die Jungen mit den Alten und umgekehrt. Wir leben und arbeiten heute in der Gemeinde, die uns die alte Generation vorbereitet hat und deren Erbe wir antreten. Und wir können nur daran weiterarbeiten, weil andere für uns vorgearbeitet, Kräfte investiert, Zeit, auch finanzielle Mittel hineingegeben haben. Und natürlich hoffen wir, dass es ein gutes Erbe ist, das sie uns hinterlassen. Paulus schrieb ja auch an die Gemeinde in Korinth mehrere Briefe und dort gab es Streit darüber, wer derjenige ist, der die Gemeinde gegründet hat, wer aufgebaut hat, wer so das meiste hineingegeben hat. Und Paulus schrieb dazu, wer ist denn schon Apollos? Wer ist denn schon Paulus? Ja, ich habe gepflanzt und Apollos hat gegossen, aber Gott ist doch der Alleinige, der das hat wachsen lassen. Der pflanzt und der begießt, sind aber eins in Christus und jeder wird seinen gerechten Lohn für seine Arbeit empfangen. Und diese Worte leiten mich in diesem Bereich, dass wir sagen, wir müssen das Erbe würdigen. Ein für mich auch sehr wichtiger Punkt ist, dass wir gabenorientierte Gemeindearbeit stärken. Weil jeder von uns, wie ihr hier sitzt und auch wie ihr zu Hause seid, ihr seid auf ganz besondere Art und Weise von Gott wunderbar geschaffen, geliebt und beauftragt. Und Paulus und Apollos und all die anderen, die diese ersten Gemeinden gegründet und aufgebaut haben, so sind auch wir alle hier mit doch dem gleichen Auftrag unterwegs. Und so unterschiedlich, wie wir alle aussehen und so unterschiedlich, wie wir alle sind, so unterschiedlich sind auch unsere Aufgaben beim Bau von Gottes Reich. Dann ist einer vielleicht ein Pflanzer, der andere ein Begießer. Und um dieses Bild weiterzuführen, vielleicht ist einer von uns eher ein Unkrautzupfer oder ein Schneckenabsammler oder, um es mit Schnuddels Worten zu sagen, ein Flieger oder ein Galoppierer. Unterschiedlich beauftragt und unterschiedlich begabt. Ich sollte jetzt nicht da hinten an der Technik sitzen, sonst würdet ihr hier wahrscheinlich nichts sehen und nichts hören und gar nichts. Das können andere viel besser als ich. Die Bibel beschreibt uns eine Vielzahl von Begabungen und sie geben uns eine Orientierung und gleichzeitig laden sie uns ein, dass sich jeder von uns auf die Suche macht nach der oder den Begabungen, die Gott in ihn oder in sie hineingelegt hat und mit der wir auch Gott erfreuen können, wenn wir sie aktiv für seine Gemeinde einsetzen. Vielleicht bist du total zufrieden bei dem, was du hier in der Gemeinde tust. Vielleicht bist du es auch nicht mehr. Vielleicht warst du in den letzten Jahren ein Schneckensammler oder ein Begießer und möchtest jetzt etwas ganz anderes sein. Und dann möchte ich dich ermutigen, dich auf die Suche zu machen, auch im Gespräch mit anderen herauszufinden, was Gott an besonderer Begabung in dich hineingelegt hat und wie du an seinem Reich mitbauen kannst. Und dann ist es egal, ob man 18 ist, 30 oder auch schon über 60. Jeder sollte seine Begabung kennen, mit der Gott ihn begabt hat und ihn einsetzen möchte, um an seiner Gemeinde mitzubauen. Und dann noch ein letzter Punkt. Was jetzt ist, gemeinsam feiern und genießen. Wer von euch weiß, wann das letzte Mal hier ein Gemeindefest gefeiert wurde? Vielleicht mal Handzeichen. Wer weiß das, wann es war? Erstmal nur, ob es jemand weiß. Okay. Was? Vor 3 Wochen. Alle einig? Ja, vor 3 Wochen? Super. Ich habe jetzt schon diese Predigt in einigen Gemeinden gehalten und ich finde das toll. Je länger ich warte, desto öfters höre ich das, dass Leute sagen, wir haben das jetzt gerade erst gemacht oder eben vor 3 Wochen. Vielleicht war es eine Dankesfeier, ich weiß es ja nicht, ein Freudenfest oder ein Freundesfest, eine Mitarbeiter-Dankesparty, irgendetwas, was die Freude darüber ausdrückt, dass ihr da seid, dass ihr miteinander und gemeinsam schon so viel erreicht habt. Und wenn wir jetzt zurückblicken, auch auf diese schwierige Zeit mit der Corona-Pandemie, wo so vieles auch gar nicht ging, wo Gemeinschaft, Gottesdienste und das Treffen alles zurückgestellt werden mussten, dann ist es gut, gerade jetzt auf das zu blicken, was dann doch irgendwann wieder möglich war. Gottesdienste, das Singen, die Kleingruppen in Hauskreisen oder Bibelstunden und das dann auch in so einem Fest in einer dankbaren Freude zum Ausdruck zu bringen. Und da gibt es auch noch so ein kleines Bild. Ich finde, das ist wie so ein Meilenstein von der Gemeinde. Feiern tut man dort, wo es Freude über etwas gibt, wo Freude über etwas da ist, wo es Lust macht zu feiern. Und da scheint es bei euch etwas ganz besonders Wichtiges gegeben zu haben. Und das freut mich. Gott hat uns in diese Welt hineingestellt, auch damit wir das Leben genießen sollen. Freude am Leben ist gleichermaßen ein Gottesdienst. und deshalb denkt und lebt vom Ziel her. Im Himmel, da wird auch einmal gefeiert werden. Jesus bereitet für uns ein großes Fest vor und es muss wirklich sehr, sehr gewaltig sein, denn er ist immer noch nicht fertig mit der Vorbereitung. Und bei einer Feier, da kommt man zusammen, da tauscht man sich aus, da schaut man zurück, da schaut man nach vorne. So stelle ich mir das vor und so wünsche ich das auch euch als Gemeinde. Ich wünsche euch, dass wir wieder ganz neu anfangen, vom Ziel her zu denken, von diesem großen Freudenfest, das eines Tages im Himmel stattfinden wird, von dieser Hoffnung, der Zuversicht, dass wir als Menschen mit Christi Hilfe gemeinsam seine Gemeinde bauen können. Wir wollen, dass dieses Gemeindetandem, um nochmal in diesem Bild des Tandemfahrens zu sprechen, dass das gefahren werden kann. Und es ist unsere Aufgabe, dass wir gemeinsam über alle Generationen, die hier zusammenkommen, überlegen, wie das gelingen kann. Und da wünsche ich euch Weisheit und auch ganz große Zuversicht. Und mit Gottes Hilfe glaube ich fest daran, dass wir das schaffen können. Auch hier in Grünstadt. Amen.